Roundtable Osteuropa. Ein Podcast des Zentrums für Osteuropa und internationale Studien.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Roundtable Osteuropa. Wir wollen heute über Belarus reden, ein Land, das im Schatten des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine leider nur noch wenig bzw. nur noch am Rande wahrgenommen wird. In Belarus finden am 26. Januar vorgezogene Präsidentschaftswahlen statt. Regulär hätten die Wahlen auch im Juli oder bis Juli stattfinden können, aber sie wurden aus verschiedenen Gründen, über die wir heute noch sprechen werden, vorverlegt. Es ist auch deswegen so wichtig, über das Land zu berichten, da sich die Menschenrechtssituation in Belarus seit den letzten Wahlen dramatisch verschlechtert hat. Wir erinnern uns, im August 2020 fanden Präsidentschaftswahlen statt, die von massiver Wahlfälschung begleitet wurden und landesweite Massenproteste hervorgerufen haben. Währenddessen sind Zehntausende friedliche Demonstrantinnen verhaftet worden und an die 1300 politische Gefangene, einschließlich bekannter Oppositioneller, befinden sich nach wie vor in den belarussischen Gefängnissen. Die Wiederwahl von Machthaber Lukaschenka wurde international bis auf wenige Ausnahmen nicht anerkannt und seitdem gibt es auch Sanktionen, die gegenüber dem Regime verhängt worden sind. Wir wollen heute die anstehenden Wahlen zum Anlass nehmen, um über die Situation im Land und die Bedingungen, unter denen diese Wahlen abgehalten werden, zu sprechen und zu fragen, wohin das Land eigentlich in der derzeitigen unübersichtlichen Lage in der Region überhaupt hinsteuert. Mein Name ist Nadja Douglas, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am ZEUS und habe heute das Vergnügen, mit zwei Personen zu sprechen, die Belarus und die Realitäten vor Ort wirklich gut kennen. Zum einen meine Kollegin Nina Fries, die sich mit den Zusammenhängen von Politik und russophoner Literatur beschäftigt und die letzten 3 Jahre in Minsk verbracht hat. Und zum anderen haben wir zu Gast Ingo Peetz, unabhängiger Journalist und Redakteur für Belarus beim Medienprojekt Decoder. Dazu sollte man noch sagen, seit 2021 haben wir eine Kooperation zwischen dem ZEUS und Decoder, weshalb Ingo im Grunde auch schon so etwas wie ein Kollege ist. So, es ist toll, dass ihr beide euch die Zeit genommen habt, heute hier dabei zu sein. Nina, Ingo, wir wollen zunächst über den Wahlkampf und die Bedingungen, unter welchen dieser stattfindet, sprechen. Ingo, vielleicht beginnst du. Was beobachtest du derzeit in diesem Wahlkampf, wenn man ihn überhaupt so nennen kann? Da ich selber nicht so viel darüber gehört habe, wer sind eigentlich diese Gegenkandidatinnen?
Ja, danke für die Vorstellung, Nadja, und danke auch für die Einladung. Es ist ja immer ganz gut, wenn man die Möglichkeit hat, nochmal über Belarus zu sprechen, weil es in den Medien so gut wie gar nicht mehr vorkommt. Und du hattest schon angesprochen, die Menschenrechtssituation ist nach wie vor sehr dramatisch, besorgniserregend, nach wie vor Menschen verhaftet, verurteilt, zu drakonischen Haftstrafen auch. Und da sind wir eigentlich schon beim Thema. Diese Repressionen, die ab 2020 eben mit den 2020 eben angefangen haben mit den Protesten, um diese Proteste niederzuschlagen, die gehen eigentlich ungebremst weiter und sie sind im Vorfeld dieser sogenannten Wahlen nochmal verschärft worden tatsächlich. Also wir, seitdem der Wahltermin festgesetzt worden ist, ich glaube es war der 23. Oktober durch das belarussische Repräsentantenhaus, ist es eigentlich so, dass es gab Tage im November, da sind es tatsächlich bis zu 200 Menschen verhaftet worden. Und sehr gezielt, es gibt diese Listen der Illoyalen, heißen die, also wo Leute verzeichnet sind, die eben ja illoyal gegenüber diesem Regime sind und die werden zu Hause, wenn sie nicht schon im Gefängnis sitzen, werden zu Hause aufgesucht. Auch Verwandte von diesen Leuten werden zu Hause aufgesucht und eben es gibt Hausdurchsuchungen, sie werden mitgenommen, der KGB verhört sie und sie werden dann häufig auch festgenommen und dann auch nochmal zu verurteilt. Daran sieht man schon, dass das Regime eigentlich versucht, jeglichen Protest, Widerstand, jegliche Störung bei diesen sogenannten Wahlen, das ist ja eine Wahlinszenierung, es sind keine Wahlen, es gibt keine Opposition mehr in Belarus. Es sind ja auch alle Parteien letztes Jahr verboten worden oder in den letzten 2 Jahren mittlerweile, versucht jegliche Störung, jeglichen Widerstand zu vermeiden. Die Opposition spricht im Exil, also Svetlana Tichanowskaja als Oppositionsführerin spricht ja auch von einer sogenannten Sonderoperation der Wahlen in Bezug auf diese Wahlinszenierung und einer Militäroperation. Sogar am Wahltag am 26. Januar wird auch das Militär tatsächlich, auch die Miliz und der OMON werden im Einsatz sein, um eben, wenn sich ein paar Leute trauen sollten, auf die Straße zu gehen, das eben direkt zu unterbinden. Das heißt, es herrscht eine Atmosphäre des Angst, der Angst und des Schreckens. Und in dieser Atmosphäre findet eben diese Wahlinszenierung statt. Zu den Kandidaten, der Wahlkampf, wenn man so will, der läuft tatsächlich schon länger als der 23. Oktober. Also Lukaschenko macht eigentlich schon das ganze letzte Jahr ordentlich Wahlkampf, reist durch die Provinzen. Man kennt ja diese inszenierten Treffen bei Staatsunternehmen, Landwirtschaftsbetrieben, in Universitäten, an Schulen und so weiter. Und da seine Botschaften, die das ganze letztes Jahr durch die Staatsmedien bei diesen Treffen erklungen sind, sind die Schlagworte Frieden und Stabilität. Obwohl er natürlich Co-Aggressor ist bei der russischen Invasion in der Ukraine, versucht er sich hier als Friedensfürst sozusagen gegenüber der eigenen Bevölkerung zu präsentieren und versucht da auch so Punkte zu machen. Und es gibt Mitkandidaten, es gibt keine Gegenkandidaten, das muss man ganz klar sagen. Also die Presse, belarussische Presse nennen die auch Sparringspartner sozusagen. Das sind vier Leute, drei Männer und eine Frau. Und dabei sind Aljek Gaidukevich, das ist ein alter Bekannter sozusagen, der ist eigentlich fast bei jeder Präsidentschaftswahl auch immer wieder Sparringspartner von Lukaschenko. Der ist Vorsitzender der sogenannten Liberaldemokratischen Partei, wo es keine demokratische Partei ist. Das ist sozusagen ein bisschen der Ableger von der Schirinowski-Partei in Russland. Dann haben wir Sergei Sirankov. Das ist ein, man kann es nicht anders sagen, ein Hardcore-Stalinist, Vorsitzender der Kommunistischen Partei in Belarus. In seinem Wahlprogramm, dem gehen die Repressionen, die ja tatsächlich schon monströs sind in Belarus, nicht weit genug. Also er will diese Repression tatsächlich noch weiter verschärfen. Und dann gibt es noch den Herrn Alexander Chizhniak, das ist eigentlich ein recht blasser Kandidat, Vorsitzender der wenig bekannten Republikanischen Partei für, ich glaube, Arbeit und Gerechtigkeit heißt sie. Ja, sehr blasser Mann. Und es gibt noch eine Frau tatsächlich, das ist ganz interessant. Das ist nämlich Anna Kanapatskaya, die tatsächlich für die mittlerweile verbotene Vereinigte Bürgerpartei, also eigentlich eine Oppositionspartei, 2016 in das Repräsentantenhaus geschafft hat, als einzige Oppositionskandidatin damals. Sie ist dann 2019 aus dieser Partei ausgetreten, ist 2020, war da schon Präsidentschaftskandidatin für die Wahlen. Unabhängige, sie wollte eigentlich als vereinte Kandidatin der Opposition antreten, das hat die Opposition abgelehnt und sie ist dann unabhängige Kandidatin geworden. Ich glaube, sie hat 1,2% der Stimmen bekommen, also unter ferner Liefen. Aber sie ist ganz interessant, weil sie lange so auch als Oppositionskandidatin galt oder der Opposition zugehörig damals. Und dass sie jetzt dabei ist, das ist auch genau der Grund wahrscheinlich, warum sie dabei sein darf jetzt bei diesen Wahlen. Sie soll also quasi den Leuten im Land, die eben oppositionell eingestellt sind, regimekritisch eingestellt sind, das soll signalisieren, hier, wir haben ja eine Oppositionskandidatin sozusagen. Das ist ein wichtiger Grund. Und dass es eine Frau ist, also das ist auch so, da spielt man so ein bisschen diese Gender-Karte tatsächlich. Wir erinnern uns ja, Svetlana Tichanowskaja war die große, wenn man den Umfragen vertraut, die Gewinnerin, der eigentliche Gewinnerin der Wahl 2020. Also hier versucht man auch so eine Frau mit einem, sie ist wie gesagt keine Opposition mittlerweile mehr, aber den Hauch, also ein bisschen Opposition zu präsentieren. Und sie darf tatsächlich auch bei ihren Reden auch oppositionelle Sachen sagen, wenn man so will. Also sie tritt für Marktreformen beispielsweise ein und für eine Abmilderung der Repression sozusagen. Aber wie gesagt, allein die Tatsache, dass sie bei diesen Wahlen mitmachen darf, zeigt eigentlich, dass sie nicht Opposition ist. Also sie ist auch eine Mitregime-Kandidatin sozusagen. Das sind also die vier Mitkandidaten mit Lukaschenko. Also Lukaschenko, den fünften, über den vielleicht auch noch ein paar Worte. Ich hatte eben schon gesagt, er versucht eben diese Friedenskarte auszuspielen und auch Stabilität, das ist wirtschaftliche Stabilität, Zukunftsperspektiven, das ist das, wenn man den Umfragen vertrauen darf, eigentlich auch das, was die meisten Belarussen aktuell umtreibt, weil die wirtschaftliche Situation, die ist zwar nicht ganz schlecht, aber die Zukunftsaussichten sind relativ fragwürdig und Lukaschenko versucht hier sich als derjenige zu präsentieren, der all diese, also den Leuten auch wieder Wohlstand, einen sicheren Wohlstand sozusagen bieten kann. So. Und das zusammen mit dieser als Friedensfürst oder als Friedensengel oder Belarus als friedliche Insel, was natürlich absurd ist, weil er eben diese Rolle im Krieg gegen die Ukraine spielt. Bis heute natürlich. Er hat es vermieden, eigene Truppen in den Krieg schicken zu müssen. Aber er ist bis heute natürlich in diesen Krieg mit eingebunden.
Ja, Ingo, du sagst es, diese Wahlen werden abgehalten unter Bedingungen von Furcht und Repression. Was man auch dazu sagen kann oder erwähnen kann noch, ist, dass es ja keinerlei transparente Form von Wahlbeobachtung geben wird. Unabhängige Medienberichterstattung sowieso nicht. Ich würde jetzt ganz gerne nochmal den Punkt des Wahltermins aufgreifen. Es wurde ja auch deutlich, Ingo, dass dieser Wahlkampf, wie du ihn geschildert hast, einer ziemlich strikten Choreografie folgt.
Genau.
Und das hat auch zu solchen skurrilen Dingen geführt. Ich glaube, Nina, du warst es, die das gepostet hat oder jemand anderes, dass so Unterstützungsaktionen für Lukaschenka von bestimmten Gruppierungen, die ihn dazu auffordern sollten, zu kandidieren, jetzt erst kam, wo schon längst feststand, dass er bereits als Kandidat antritt. Nina, die Spekulationen über die Motive dieser Vorverlegung sind ja weitreichend. Worin siehst du da die Gründe?
Genau, du hattest das ja in deiner Anmoderation schon gesagt, dass die Wahlen auch im Sommer hätten stattfinden können. Jetzt finden sie tatsächlich am 26. Januar bereits statt und es steht auch schon fest, wer gewinnen wird. Das ist also schon jetzt klar, das ist der Amtsinhaber, der Illegitime sein wird. Und ich denke, wir können im Wesentlichen zwei Gründe dafür ausmachen, warum sie vorverlegt wurden. Das eine ist, dass Lukaschenka unbedingt schnellstmöglich ein frisches und dann vermeintlich legitimes Mandat haben möchte, um sich sicherlich auch auf internationaler Ebene nochmal anders zu präsentieren, um vielleicht auch nochmal eine Rolle bei möglichen Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine und Russland zu spielen und damit dann gleichzeitig die demokratische Exilopposition rund um Svetlana Tichanowskaja zu delegitimieren. Nochmal, um das ganz deutlich zu machen, natürlich wird auch dieses Mandat nicht legitim sein, weil weder die Wahlvorbereitung demokratischen Standards entsprach, noch wird die Wahldurchführung demokratischen Standards entsprechen. Das ist der eine Grund. Und der andere ist sicherlich, dass man sich durch diese kürzere Vorbereitungszeit auf die Wahlen und die Jahreszeit einfach erhofft, dass es zu überhaupt keinen Störungen durch die Exilopposition im Land dann kommen kann, dass da überhaupt niemand die Gelegenheit mehr hat, Proteste zu organisieren, dass sich niemand aufmachen möchte Ende Januar, wenn es kalt und nass oder jede Menge Schnee gibt, auf die Straßen zu gehen. Wobei man hier ganz klar sagen muss, dass man das als absolut unwahrscheinlich erachten kann, dass es da größere Proteste geben wird, egal zu welcher Jahreszeit, weil Ingo hat es bereits angesprochen, die Repression gegen die belarussische Bevölkerung haben ja seit 2020 eigentlich nicht nachgelassen. Und so können wir eigentlich nicht erwarten, dass da irgendjemand sich mobilisieren lässt, vielleicht von vereinzelten Aktionen abgesehen. Es würden sich sicherlich ein paar mutige Menschen finden, die gegen alle Kandidaten stimmen, denn auch diese Option gibt es wohl nach wie vor auf den Stimmzetteln, soweit wir wissen. Und natürlich werden wir viele Leute haben, die versuchen werden, nicht zur Wahl zu gehen, wobei das natürlich auch so ein Punkt ist, dass viele Leute einfach gezwungen werden, zu dieser Wahl zu gehen.
Genau, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Also man kann schon eine Woche vorher wählen, also oder 7 Tage, bevor der eigentliche Wahltermin da ist, also der 26. Januar. Jetzt klingelt hier gerade meine Geisteruhr. Also, passend zur Atmosphäre. Genau. Geisterstunde sozusagen. Genau. Und in diesen 7 Tagen ist es eigentlich so, dass in den Staatsunternehmen, in den Bildungseinrichtungen, in den Kultureinrichtungen, Schulen, werden die Leute sozusagen aufgefordert oder dazu gezwungen sogar, eben ihre Stimme abzugeben. Und diese 7 Tage sind auch klassischerweise dann auch, weil diese Wahlboxen natürlich dann nicht kontrolliert werden. Also das ist auch die Möglichkeit, da eben entsprechend im großen Maßstab zu fälschen.
Ja, die Vertreterin der Exil-Opposition, Svetlana Tichanowskaja, hat ja auch dazu aufgerufen, wenn man zur Wahl gehen sollte, dann gegen alle Kandidatinnen zu stimmen. Da ist natürlich fraglich, was jetzt wirklich die geeignete Strategie ist. Es geht ja, wie auch Nina gerade deutlich gemacht hat, wirklich sehr um Legitimation. Der Amtsinhaber möchte sich legitimieren, möchte vielleicht auch dadurch den Westen dazu bringen, ihn letztlich dann doch als legitimen Präsidenten zu akzeptieren. Die Frage an euch beide im Grunde, wie sollte der Westen oder konkreter auch die Bundesregierung mit Blick auf die belarussische Bevölkerung eigentlich die Wahlen kommentieren? Wie sollten sie sich gegenüber Lukaschenka, der ja nun wiedergewählt werden wird, das was alle wissen, wie sollten sie sich gegenüber verhalten?
Ja, also ich denke, dass die Bundesregierung ganz klar machen muss, dass Lukaschenko nach wie vor nicht der legitim gewählte Präsident dieses Landes sein kann und dass es Wahlen unter freien und fairen Bedingungen geben muss, damit Belarus wieder einen tatsächlich legitimen Präsident haben wird. Ich denke, das sollte sie klar und deutlich machen. Es bedeutet aus meiner Sicht allerdings nicht, dass man nicht mit dem belarussischen Regime über bestimmte Punkte sprechen kann. Gerade wenn es darum geht, dass politische Gefangene befreit werden. Und wir hatten ja jetzt in den letzten Wochen einen Reigen der Präsentation von politischen Gefangenen, von denen wir über 2 Jahre nichts mehr gehört haben. Maria Kolesnikova, Iha Lasik gerade, Viktor Babariko. Das sind alles so Zugeständnisse von Lukaschenko, um zu sagen, die leben noch. Auch darüber gab es ja Spekulationen und daran gab es Zweifel. Und ich denke, über solche Sachen muss man auch, wenn Lukaschenko nach wie vor nicht der legitime Repräsentant dieses Landes sein wird, muss man natürlich mit dem belarussischen Regime sprechen, um diese Menschen einfach frei zu bekommen und für diejenigen, die in Haft sitzen, die Haftbedingungen zu verbessern. Das würde ich sehen, diese zwei Punkte. Mhm.
Ja, es sind ja über 200 politische Gefangene seit Juni 2024 freigelassen worden. Ja. Und man geht auch davon aus, dass weitere jetzt nach den Wahlen freigelassen werden. Was verfolgt Lukaschenko damit?
Also zum einen möchte natürlich das Lukaschenko-Regime als ein humanes Regime gelten, das auch Gefangene entlässt. Dazu muss man aber sagen, dass viele dieser Gefangenen kurz vor ihrer Entlassung standen oder, und das ist ein weiterer Grund, so krank sind, dass die Gefahr bestand, dass sie tatsächlich, wie das auch passiert ist, hinter Gitter sterben würden. Und das sind natürlich Nachrichten, die das belarussische Regime tunlichst vermeiden möchte.
Es sind vor allem natürlich auch sehr unbekannte politische Gefangene. Also es ist eben kein Viktor Babariko, es ist kein Mikhailo Statkevich, es ist keine Maria Kolesnikova, die da freigelassen werden. Und dass die aber gezeigt werden, also dass eben Kolesnikova, Babariko und Losik jetzt gezeigt werden, das ist eben auch, und vor allem durch wen, also das ist auch, können wir auch vielleicht nochmal erwähnen. Raman Pratasevich ist derjenige, der diese bekannten politischen Gefangenen eben besucht hat, im Gefängnis dort Fotos mit ihnen gemacht hat, teilweise auch Videos und das über seinen Telegram-Kanal verbreitet hat. Wir erinnern uns, wer ist Raman Pratasevich? Das ist der Aktivist und Blogger, der 2021 im Mai auf spektakuläre Art und Weise, man muss es so nennen, festgenommen worden ist, nämlich indem man eine Ryanair-Maschine, er saß da drin mit seiner Freundin damals auf dem Weg nach Vilnius, dazu gezwungen hat, in Minsk zwischenzulanden und hat ihn dann so festgenommen. Er ist offensichtlich von dem Regime gebrochen worden und engagiert sich jetzt sozusagen für das Regime. Warum nimmt man ihn dazu? Das ist tatsächlich auch eine interessante Frage. Und es ist wahrscheinlich das Regime will dadurch auch zeigen, also einmal, Nina hat es schon erwähnt, auch zu zeigen, etwas menschenhumaneres Gesicht sozusagen dem Regime zu verleihen. Aber es ist natürlich auch ein Signal an den Westen und auch an die eigene Bevölkerung, auch an die Opposition. Also ihr könnt mit der Opposition reden, aber der Einzige, der hier Macht über das Schicksal dieser Menschen hat, dieser bekannten Oppositionellen, das ist eben Lukaschenko. Also ihr müsst letzten Endes mit Lukaschenko reden, wenn ihr sie frei bekommen wollt. Und Pratasevich spielt es gibt noch einen anderen ehemaligen Oppositionellen, Juri Voskresenskiy, der mittlerweile auch im Dienste sozusagen des Regimes steht. Und der ruft beispielsweise die Familienangehörigen der politischen Gefangenen an, um sie dazu zu bringen, eben um Gnade bei Lukaschenko zu appellieren. Und diese beiden, also Pratasevich, Voskresenskiy, die spielen so eine Rolle. Also es ist aus unserer Sicht natürlich ist das nicht sehr überzeugend, aber für Leute im System selbst ist die Botschaft sozusagen, also wir haben sowas wie hier eine Zivilgesellschaft, das sind Leute, die sich für diese politischen Gefangenen einsetzen. Das klingt absurd, aber das ist, glaube ich, auch eine Botschaft, die aus dieser Präsentation durch eben solche Leute herausdringt.
Ja, Ingo, sag nochmal zurück zu dieser Strategie. Was ist die beste Herangehensweise? Wir hatten uns ja mal im Vorfeld darüber ausgetauscht, ob es letztlich besser ist, zu viel Aufmerksamkeit für diese Wahlen zu vermeiden oder im Gegenteil spielt das dem Regime dann eventuell sogar in die Karten, um die Wahlen dadurch eben geräuschloser abhalten zu können, sodass der Westen am Ende dann überhaupt keine andere Wahl mehr hat, als die Realitäten vor Ort dann zu akzeptieren.
Ja, ich glaube, wie Nina es schon gesagt hat, es gibt einfach Themen, über die die EU mit dem Regime reden muss. Also das ist natürlich die auf die Migrationskrise, die haben wir noch gar nicht angesprochen, immer noch an der russischen EU-Grenze, also diese initiierte von Lukaschenko und immer wieder im Auf und Ab sozusagen befeuerte Migrationskrise an dieser Grenze. Das ist ein wichtiges Thema. Das andere ist natürlich auch Transit, also beispielsweise. Sicherheit und so weiter, das sind alles Themen, Anlässe, wo die EU sagen kann, also wir müssen mit dem Regime über diese Sachen reden. Ich denke, was auch in dieser Situation nach der Wahl wichtig ist, ist einerseits, ich glaube auch nicht, dass der Westen Lukaschenko in irgendeiner Weise anerkennen wird. Also diese Legitimität, auf die er hofft, die wird sich nicht wieder einstellen. Aber es ist genauso wichtig, in dieser Situation auch nochmal, also die Demokratiebewegung im Exil eben entsprechend zu stärken und darauf hinzuweisen, dass es diese Demokratiebewegung gibt und dass sie sich eben auf dieses Zeitfenster, was dann hoffentlich irgendwann mal kommt, vorbereitet, eben für einen demokratischen Machtwechsel vorzubereiten, also im Exil. Und dass diese Opposition hat ja auch nur eine wahnsinnig interessante und einfach Entwicklung durchgemacht in den letzten 2-3 Jahren im Exil, was auch wenig abgebildet wird in den Medien. Das ist also, denke ich, da nochmal, also unsere Regierung diese Demokratiebewegung stärken nach der Wahl.
Ja, du hast jetzt dieses, wie ich finde, auch sehr wichtige Thema der EU-Außengrenze zwischen Polen und Belarus angesprochen. Da ist natürlich die Frage, wenn man da mit Lukaschenka verhandelt, inwieweit er da überhaupt souveräne Entscheidungsgewalt hat oder ob das nicht dann doch vom Kreml im Grunde letztlich dann alles gesteuert wird.
Das ist sicherlich richtig. Es gab tatsächlich auch, das ist ja ganz interessant, es gab das belarussische Außenministerium hat im November war es, glaube ich, eine Konferenz organisiert zu dieser Migrationskrise, obwohl sie natürlich die Initiatoren der Migrationskrise und hat die sie haben auch westliche Vertreter eingeladen. Soweit ich weiß, ist tatsächlich auch, ich glaube, aus Ungarn war jemand dabei, ein Diplomat.
Ich glaube, ein Brite war
da. Ja, und ein Brite war da, aber sonst niemand, also kein Vertreter aus Deutschland, kein Vertreter aus Polen und so weiter. Also das zeigt eigentlich natürlich schon, dass man Lukaschenko eben nicht vertraut. Und wenn er diese Krise lösen will, dann würde es natürlich einfach tun. Also es gibt dann wenig zu verhandeln sozusagen.
Ja, Ingo, du hast gerade zu Recht nochmal betont, wie wichtig es ist, die Exilopposition zu stärken und sie auch darauf vorzubereiten, vielleicht irgendwann auch in Verantwortung zu kommen. Aber ich möchte tatsächlich den Blick auch nochmal wenden auf die Situation im Land. Wenn man die belarussische Gesellschaft bzw. die Zivilgesellschaft betrachtet, dann leidet sie enorm, insbesondere Expertinnen und Beobachterinnen zufolge, unter der zunehmenden Isolation. Was könnte also unternommen werden, dass auch jetzt vor dem Hintergrund dieser zerschlagenen, unabhängigen Medienlandschaft und der Abwanderung vieler zivilgesellschaftlicher Organisationen, also ich glaube, ich habe gelesen, dass es in den letzten Jahren 1800 NGOs, stimmt das, und Parteien geschlossen worden bzw. abgewandert sind. Die Frage ist jetzt, inwieweit unterscheidet sich eigentlich die belarussische von der russischen Gesellschaft in ihrer Medienrezeption und auch in der Empfänglichkeit für staatliche Propaganda? Nina, wie sieht deine Einschätzung da aus?
Ja, also sind ja jetzt zwei Fragen, die du aufmachst. Die eine nach der Unterstützung, die andere, wie sieht's eigentlich aus? Ich fange vielleicht mit der zweiten an. Mir scheint aus meiner eigenen Erfahrung aus 2,5 Jahren Leben in Belarus, dass der Medienkonsum doch ein ganz anderer ist, dass das Vertrauen in staatliche Medien, auch wenn es aktuell steigen soll, wesentlich geringer ist, als das in Russland der Fall ist und dass man eigentlich dem, was insbesondere im Fernsehen läuft, aber eben auch über andere Kanäle, was von staatlicher Seite kommt, erst einmal skeptisch gegenübersteht. Und das ist eigentlich ein ganz großer Vorteil, bei dem man sofort ansetzen kann, indem man eben versucht, die kritischen Medien, die nicht mehr in Belarus präsent sind, aber nach wie vor, obwohl das verboten ist, obwohl das eine Straftat ist, obwohl das Geldstrafen bis hin zu Gefängnisstrafen nach sich zieht, werden diese Medien ja noch konsumiert, werden sie wahrgenommen. Sie haben auch immer noch, obwohl die Redaktionen alle im Exil sitzen müssen, wenn, sofern sie Menschen, die dort gearbeitet haben, nicht in Belarus im Gefängnis sitzen, dass man die eben unterstützt. Und da haben wir natürlich das Problem, dass diese Redaktionen stark um geschrumpfte Mittel konkurrieren mit ihren Kollegen aus Russland, aber natürlich auch aus anderen Ländern. Georgien könnte jetzt auch dazukommen, beispielsweise nach all dem, was dort passiert. Also das wäre das eine, was mir einfällt. Das andere, und das kommt jetzt also auch zur ersten Frage, was kann man sonst noch tun? Ich würde stark dafür plädieren, mehr Visa an Belarussen zu vergeben. Belarussen und Belarusinnen waren ja früher sogenannte Schengen-Weltmeister. Ich glaube, in keinem anderen Land gab es mehr Schengen-Visa als in Belarus. Und inzwischen ist das aber eine desaströse Situation, was die Beschaffung dieser Visa betrifft, weil es einfach eigentlich nur, ja, weil es nur noch sehr wenige Konsularabteilungen an Botschaften gibt, die sich damit beschäftigen. Deutschland ist eines der Länder, das noch sehr viele Schengen-Visa vergibt. Italien ist ein anderes EU-Land, das das tut. Aber ansonsten passiert das eben nicht mehr in wirklich großer Zahl. Und da denke ich, sofern es vom Personal her möglich ist, müsste die EU schauen, dass diese Zahlen möglichst nach oben gehen, dass es wieder mehr Möglichkeiten gibt, einfach ein Schengen-Visa zu bekommen, um eben diesen Austausch von Belarusinnen und Belarusen, die ja weiter nach Europa reisen wollen, auch wenn das viel schwieriger geworden ist, weil es eben keinen Luftverkehr zwischen Belarus und den EU-Staaten oder den Schengen-Staaten insgesamt mehr gibt. Aber trotzdem versuchen sie das eben, es gibt nach wie vor Busverbindungen, man kann natürlich mit dem Auto auch an den wenigen noch offenen Grenzübergängen kann man in EU-Staaten einreisen, sodass das möglich wird. Das sind, glaube ich, wirklich Punkte, diese Medienunterstützung für Medien, die vom Exil aus berichten, aber in Belarus nach wie vor gelesen werden, konsumiert werden, dass man die versucht aufrechtzuerhalten, möglicherweise sogar hochzufahren und dass man versucht, mehr Schengen-Visa zu vergeben, weil bisher sind, also aktuell sind die Wartezeiten für Schengen-Visa in Belarus eben wahnsinnig hoch.
Ingo, kannst du vielleicht ergänzen und nochmal auf den Aspekt eingehen, was man eigentlich machen kann, dass in Ermangelung einer unabhängigen Medienlandschaft das die belarussische Bevölkerung nicht ähnlich wie die russische dann irgendwann wirklich richtiges Opfer wird von dieser staatlichen und auch der russischen Medienpropaganda. Also mit anderen Worten, dass sich nicht in Belarus etwas wiederholt, was wir in Russland gerade sehen, dass die Menschen also komplette Gehirnwäsche bekommen.
Also Nina hat es gerade schon gesagt, ich glaube, es ist wirklich sehr, sehr wichtig, die unabhängigen Medien, die einen Überlebenskampf im Exil gerade führen, also in Polen, in Litauen, teilweise in Deutschland, Georgien, dorthin sind die Redaktionen jetzt, haben sich neu aufgebaut, stark zu unterstützen. Wenn wir diese Medien verlieren, die Exilmedien, auch dann haben wir keine verlässlichen Informationen mehr darüber, was im Land selbst passiert. Aber der andere Strang ist natürlich noch ungleich wichtiger, dass eben die Belarussen selbst eben keine unabhängige Informationen mehr haben. Und wenn man sich mit Vertretern von Serkala, Naschaniva, Pozirk unterhält, bekommt man auch Zahlen. Also der Medienkonsum, also von Leuten im Land dieser Medien, obwohl es eben strafbar ist, ist nach wie vor sehr, sehr hoch. Die Exilmedien arbeiten nicht für die Leute, für die Belarussen im Exil, sondern tatsächlich für die Leute im Land. Und die werden nach wie vor gelesen. Sind da auch sehr trickreich, muss man ganz sagen. Tatsächlich werden über TikTok, über YouTube werden andere Kanäle aufgebaut, also unter anderen Namen, so dass die Belarussen eben nicht in diese Bredouille kommen. Also es ist eben strafbar. Und so versucht man eben über andere Kanäle an die Leute heranzukommen. Das ist tatsächlich wahnsinnig interessant, was die da machen. Auch wie man versucht, über TikTok komplexe Inhalte sozusagen Informationen zu vermitteln. Das ist, glaube ich, das A und O, also diese Unterstützung der Medien. Das andere ist, auch das hat Nina schon gesagt, die Belarussen im Land selbst dürfen sich nicht vergessen fühlen, also oder alleingelassen fühlen. Das würde auf, je länger diese Situation dauert und je schwieriger es wird, eben an Visa zu kommen, ins Ausland zu reisen, dort sich auch ja mit seiner Familie, mit seinen Freunden, mit seinen Belarussischen zu treffen, aber auch eben andere Erfahrungen zu machen und möglicherweise auch wieder mit zivilgesellschaftlichen Organisationen in der EU zu kooperieren. Wenn das versiegt, diese Situation treibt die Leute eben auch, das muss man sehen, auch nach Russland, weil es gibt keine Grenze sozusagen zwischen Belarus und Russland. Die Belarussen können auch in Russland auf dem Arbeitsmarkt, also Jobs suchen, finden, also da auch die, von dieser Situation, wenn sich die Belarussen alleingelassen fühlen, profitiert im umgekehrten Sinn auch wieder Russland dann. Auch das muss man auf dem Schirm haben sozusagen. Und ich denke, dass die EU ist ja ein sehr, sehr steifer, starrer, bürokratischer Apparat häufig, aber sie muss schauen tatsächlich, dass sie ihre Interessen weiterhin in die belarussische Bevölkerung kommuniziert. Und sehr hilfreich können da nicht nur die belarussischen Medien sein, sondern eben auch die Strukturen der belarussischen Zivilgesellschaft im Exil und der Demokratiebewegung, weil das sind die Strukturen, die eben auch versuchen, diesen Kontakt, die Kommunikation mit ihren Leuten im Land selbst zu halten in dieser schwierigen Situation. Und sie wissen ganz genau, wie sie das machen. Also, dass man da eben auf diese Strukturen zugeht und sie beraten lässt und guckt, dass man eben Wege und Mittel findet, in das Land selbst zu kommunizieren. Ich denke, das sind so die wichtigsten Punkte.
Ja, ihr habt das beide jetzt auch mehrfach erwähnt, dass die Menschen im Land sich irgendwo alleingelassen fühlen. Und ihr habt auch beide immer wieder das Thema Repression angesprochen. Ich würde da gerne kurz nochmal drauf eingehen. Nina, du hast ja auch während deiner Zeit in Minsk viel Kontakt zu ganz normalen Menschen gehabt sozusagen. Mich würde jetzt einfach nochmal interessieren, wie sehr leiden die Menschen eigentlich darunter, beziehungsweise wie ertragen sie es, dass es eigentlich mit den Repressionen eher schlimmer als irgendwie besser wird?
Ja, das habe ich mich auch immer gefragt, wie das zu ertragen ist, weil tatsächlich in so einem Alltag ein permanentes Gefühl von Angst da ist, weil, wir haben das mehrfach angesprochen, die Repressionen ja einfach nie aufgehört haben. Es geht mit Hausdurchsuchungen beim Nachbarn los, von dem man natürlich auch immer denkt, es könnte einen selbst treffen. Es geht mit Freunden los, die sich nicht mehr trauen, ins Land einzureisen, weil sie eben befürchten, an der Grenze bei der Ein- oder Wiederausreise verhaftet zu werden. Und das betrifft eigentlich wirklich alle. Also es betrifft jetzt nicht nur Menschen, die politisch in einem engeren Sinne aktiv waren, sondern das betrifft jede Bürgerin und jeden Bürger, weil da einfach so eine Unsicherheit drüber liegt. Natürlich können niemals alle Leute verhaftet werden, aber so ein Regime kann eben allen die Angst machen. Es könnte sie treffen. Und das betrifft eben den Professor genauso wie die Marktverkäuferin, die vielleicht irgendwas nicht richtig gemacht hat. Und das ist tatsächlich etwas, was mir in Belarus in diesen 2,5 Jahren immer wieder begegnet ist. Es gibt trotzdem bei erstaunlich vielen Leuten Hoffnung darauf, dass es irgendwie besser wird. Und ich glaube, man hofft eben auf den Zufall der Geschichte. Und da schauen dann viele tatsächlich nach Deutschland und sagen, ja, ihr habt doch auch nicht geglaubt, dass die Mauer auf einmal so plötzlich fällt. Und aus diesen Gemengelagen, die vorher überhaupt nicht absehbar sind, schöpfen viele dann doch Hoffnung, dass es eines Tages anders werden kann. Und da kann man dann einfach nur noch mithoffen, denke ich.
Ja, Hoffnung ist das richtige Stichwort, auch das, wenn es sehr hoffnungslos aussieht. Und natürlich hat der Krieg in der Ukraine natürlich einen entscheidenden Einfluss oder einen großen Einfluss darauf, was in Belarus weiterhin passiert, wie sich das Regime entwickelt, ob es fällt, ob es die Situation sich möglicherweise in einer gewissen Weise öffnet. Aber das muss man immer im Hinterkopf, die Geschichte zeigt, also es gibt sowas wie schwarze Schwäne, wie man sagt, also es kann von heute auf morgen, das haben wir in Syrien jetzt auch erlebt, es können diese Regime können auch von heute auf morgen fallen. Lukaschenko ist schon relativ alt, seine Gesundheit, so sagt man, man merkt es auch manchmal, ist es möglicherweise nicht zum Besten bestellt. Auch da nochmal ist es wichtig, dass wir uns eben, dass die EU, dass unsere Regierung weiterhin mit der Zivilgesellschaft, mit der Demokratiebewegung zusammenarbeitet, weil wenn diese Situation kommen sollte, ist es ja nicht so, dass das Land ist dann offen und dann ist von heute auf morgen Demokratie da, sondern man braucht natürlich, das sind sehr häufig auch sehr technokratische Prozesse, also wie werden dann Wahlen organisiert, die demokratischen Vertreter brauchen natürlich auch ihre Leute dann in der Region, in der Provinz und so weiter, also auch dafür ist es wichtig, dass man diese Kommunikation einerseits zur Demokratiebewegung und Zivilgesellschaft im Exil aufrechterhält, aber und die dafür sorgen, dass eben weiterhin ins Land hinein kommuniziert wird. Eben für den Fall, dass dieses Zeitfenster eben sich tatsächlich dann irgendwann öffnet. Aber wann das sein wird, also ich habe schon vor 20 Jahren gesagt, ich schaue nicht mehr in die Glaskugel als jemand, der sich mit Belarus beschäftigt. Tatsächlich sieht im Moment tatsächlich nicht besonders gut aus für die Hoffnung im weitesten Sinne. Aber man kann es auch auf eine menschliche Ebene runterziehen. Ich war letztes Jahr in Stockholm auf einer Konferenz, wo viele der Zivilgesellschaft aus Belarus vertreten waren, auch aus der Demokratiebewegung, Kulturschaffende. Und wenn man sieht, wie sehr diese Menschen sich weiterhin engagieren für ihr Land und für ihre Interessen und eben für diese für dieses Zeitfenster. Das ist schon sehr inspirierend, muss man sagen. Also auch diese Leute sind ja erschöpft, sie sind müde, sie haben im Gefängnis gesessen, haben also mit gewissen Traumata zu kämpfen. Das Schlimme ist ja auch, dass sie, wir haben es selbst im Bekanntenkreis auch erlebt, bei belarussischen Freunden, wenn Vater, Mutter, Großvater, Großmutter sterben und sie können nicht dahin, um mit eben ihren Nächsten zu trauern und sich zu verabschieden. Das ist, das muss man auch im Hinterkopf behalten. Das ist tatsächlich sehr, sehr belastend für diese Menschen. Aber dass sie trotzdem weitergehen und weiter sich engagieren, das ist allein das fabriziert Hoffnung, würde ich sagen. Ich will nicht wie ein Priester klingen, ganz und gar nicht, aber das ist wirklich inspiriert.
Ja, Ingo, du läutest hiermit auch sozusagen schon mal das Ende des Podcasts an, in dem du einige der Perspektiven schilderst, auch wenn sie nicht unbedingt rosig sind. Aber ich möchte gerne zum Abschluss kurz mit euch über die strategische Positionierung bzw. Ausrichtung des belarussischen Regimes sprechen. Wirtschafts- und sicherheitspolitisch hat Belarus sich ja, wie wir auch schon jetzt thematisiert haben, seit 22 immer noch enger mit Russland verbündet. Jetzt wird aber zunehmend deutlich, das hat auch Nina erwähnt, dass Belarus so sich aufstellen will für eine mögliche Beteiligung an Verhandlungen über einen Waffenstillstand beziehungsweise perspektivisch über Arrangements zur regionalen Sicherheit. Wie realistisch seht ihr so eine Vermittlerrolle und welche Rolle könnte Belarus denn überhaupt in einer möglichen Nachkriegsordnung spielen? Wer möchte?
Ingo, fang mal an bitte, der Quietschi quietscht hier gerade.
Ja, da muss man dazu sagen, die Nina macht das hier ganz bravourös. Sie ist nämlich eigentlich noch in Elternzeit und ja. Hat einen kleinen Menschen bei sich, der hin und wieder dazwischen quietscht.
Genau, für solche ernste Themen in jungen Jahren. Genau, man kann sich nie früh genug vorbereiten. Ja, das ist sehr komplex natürlich. Lukaschenko drängt darauf, dass er in irgendeiner Form an diesen Waffenstillstandsabkommen, Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine, wenn sie dann kommen, teilnehmen kann oder teilnehmen soll. Das ist ihm wichtig. Auch Putin bringt ihn ab und zu ins Spiel, also das oder drängt darauf, dass er dass Lukaschenko teilnehmen soll. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mir nicht vorstellen, also wenn der Westen, die USA da mitreden, dass sie das zulassen werden, weil sie wahrscheinlich nicht den Sinn sehen, warum Lukaschenko an diesen Verhandlungen teilnehmen sollte. Er hat natürlich Interesse, um ja aus dieser Co-Aggressor-Rolle ein wenig herauszukommen sozusagen und sich in einem anderen Licht zu präsentieren. Wir erinnern uns, er hat ja schon 2015 bei den Minsk-Vereinbarungen, das hat ihm ja sehr gut gefallen, er ist ja sonst ein sehr provinzieller Diktator, wenn man so will, der wenig beachtet wird und in Belarus vor sich hin herrscht sozusagen. Aber dieses Rampenlicht, was einmal auf ihn gerichtet war 2015, das hat ihm tatsächlich sehr, sehr gut gefallen. Es würde ihm in dieser Situation auch nochmal, auch gegenüber Russland wahrscheinlich, so eine Art, eine Stärkung einer autonomen Rolle wahrscheinlich auch nochmal bringen, aber ich sehe eigentlich nicht, dass der Westen sich darauf einlässt. Warum sollte der Westen, also warum sollte die USA zulassen, dass Lukaschenko an diesen Friedensverhandlungen
teilnimmt? Naja, vielleicht, weil es auch eine Bedingung Russlands sein könnte, dass Russland sich überhaupt an den Verhandlungstisch setzt.
Ja, aber Putin hat ihn schon ins Spiel gebracht, wie gesagt, aber auch da, ich glaube, Putin versteht sehr gut, dass Lukaschenko versucht das ja auch in der aktuellen Situation gegen der ukrainischen Führung immer wieder, auch da wieder zu einer etwas autonomere Rolle, also losgelöst von Russland zu spielen und sich das zu erspielen. Und ich glaube nicht, dass Putin setzt sehr auf die Abhängigkeit von Lukaschenko gegenüber dem Kreml, warum er diesem Spiel sozusagen mehr Raum geben sollte. Also das muss, glaube ich, nochmal abwarten, ob Putin das zur Bedingung machen würde.
Ja, also mir fehlt da auch ein bisschen die Fantasie für die tatsächliche Rolle Lukaschenkos. Allerdings könnte man natürlich auch argumentieren, dass jeder Schritt, der Belarus momentan eben unter Lukaschenko weg von Russland bringt, ein richtiger Schritt ist. Und von daher könnte man sich natürlich doch überlegen, ob es nicht sinnvoll sein kann, Lukaschenko dort mit am Tisch zu haben. Das wäre das, was mir dazu noch einfiele. Alles andere hat Ingo eigentlich schon ausgeführt.
Das ist ein wichtiger Punkt, Nina, glaube ich nochmal. Also das ist auch, das wird ja auch von ehemaligen belarussischen Diplomaten immer wieder auf den Tisch gebracht, dass man schauen muss, dass man eben Belarus nicht noch mehr an die russische Abhängigkeit verliert. Das ist natürlich eine Gratwanderung, weil man einerseits diese Repression hat, man hat diesen Diktator, mit dem man tunlichst möglichst wenig zu tun haben will, um eben auch nicht die Demokratiebewegung und die Menschen, die eben unter dieser Diktatur leiden, zu delegitimieren sozusagen. Aber es ist natürlich ein Punkt, dass man Belarus, die Souveränität von Belarus nicht zu sehr gegenüber der russischen Abhängigkeit verlieren will. Und das kann durchaus eine Rolle spielen. Wobei ich mich frage, ob Trump wirklich ein Interesse an der, das auf dem Schirm hat, also Belarus stärken sozusagen. Da habe ich doch meine Zweifel aktuell.
Ja, aber das sind doch interessante Schlussworte. Wir sollten also trotz allem die belarussische Bevölkerung nicht vergessen und immer differenzieren zwischen dem Regime und der Bevölkerung. Die Zeit ist rum. Ich danke euch beiden ganz herzlich für die Teilnahme. Wir werden die weiteren Ereignisse beobachten. Und demnächst wird es auch wieder neue Podcasts geben in dieser Reihe. So viel habe ich gehört. Also vielen herzlichen Dank nochmal und bis bald.
Danke dir, Nadja.
Vielen Dank, Nadja.